ich pfeife auf das, das ist jetzt, wir zertrümmern das. Es ist ein Tabubruch, es ist ein Zertrümmern, es ist ein Widerstand gegen die gerade geschaffene Ordnung.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Das Intro werde ich heute ganz kurz gestalten, weil wir eigentlich über all das, was ich in den Intros so von mir gebe, in dem Gespräch sprechen. Wir sprechen über die Kuratoren, wir sprechen über die Ausstellungsdauer, wie lange sie geht. Das ganz zum Schluss erst, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Wir sprechen auch ein bisschen übers Haus. Was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass die Ausstellung in der Heidi Horten Collection mitten in Wien, im Herzen von Wien, seit dem 11. April 2025 zu sehen ist und dass es eine Ausstellung ist, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Wir haben es sehr genossen. Unser Gespräch darüber hat sich auch dann eben gut entwickelt und ich wünsche jetzt viel Freude mit der Besprechung der Ausstellung in der Doppelpunkt Heidi Horten Collection. Das Museum Horten ist im dritten Jahr seines Bestehens und jetzt haben wir endlich eine Ausstellung gefunden oder jetzt haben wir uns...
Es hätte schon genug Ausstellungen gegeben, aber wir haben in unserem ganz eng getakteten Terminkalender einen Platz gefunden, die Ausstellung Experiment Expressionismus.
Weil das natürlich auch ein Thema ist, das uns interessiert.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, ich meine, man bekommt ja so einiges mit, wie die Menschen reagieren auf Museen und Ausstellungen. Und wir waren ja gestern eben im Museum, in der Horten Collection. Und da herrscht schon so eine spezielle Stimmung.
Ja, es ist so eine Stimmung zwischen jetzt sage ich mal Kaufhaus und kultureller Begeisterung. Waren viele Leute dort, viele Kindergruppen auch, was mir sehr gut gefallen hat, die sich da mit diesem Thema und mit der Ausstellung insgesamt, auch mit dem Museum, es ist ja im Grundgeschoss überhaupt eine
Dauerausstellung
und Selbstrepräsentation, etwas, was wir, Punkt, erster Kritikpunkt, ein bisschen zu eng oft gehängt ist, darum auch dieser Kaufhauscharakter. Aber es ist ein neuer Zugang, eine neue Möglichkeit, die Leute mit bedeutender Kunst zu konfrontieren.
Und es sind ein paar bedeutende Bilder.
Absolut. Also wenn dann der Mark Roscoe da in einem schrecklichen Rahmen da gleich neben zwei anderen Bildern hängt, ganz eng.
Aber dann dafür der Gustav Klimt, Unterach, in einem ganz wunderbaren Rahmen.
Und sehr vereinzelt, so wie es gehört. Nein, also wir können ja nicht nur loben immer, sondern wir müssen ja manchmal auch kritische Dinge von uns geben. Aber das hat sich ausgezahlt und ich freue mich sehr, wenn wir jetzt ein bisschen über dieses Experiment Expressionismus sprechen können. Ein Titel, der mich irgendwie erinnert an die von Werner Hofmann einmal so wunderbar gemachte Ausstellung Experiment Weltuntergang.
Ausstellung, hast du die gesehen? Hast du Erinnerungen an diese Ausstellung?
Ja, es gibt auch dieses wunderbare Buch mit einem Kokoschka vorne drauf, also der Katalog. Ich glaube, das war 1981, war ich schon Herr meiner Sinne, zwar noch ein junger Mann, aber es hat mich damals schon sehr beeindruckt und auch diesmal finde ich, dass diese Ausstellung durchaus ihre Meriten hat.
Mhm. Also Expressionismus, Ausstellungen gab es jetzt schon viele. Wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht sagen wie Sand am Meer, aber da einen neuen Aspekt zu finden und den auch in einer Ausstellung vorzustellen und zu verarbeiten, ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so einfach. Die beiden Kuratoren, der Rolf Johansen und der Roland Fischer Briand. haben das über den Film aufgespannt und es gibt natürlich Bilder, die wir gut kennen, Bilder, die Freude machen, aber ich glaube, der Versuch, dass da filmische Einflüsse zu entdecken und diese Wechselwirkungen zu zeigen, das ist, glaube ich, so der
USP. Ich glaube, das ist das Hauptthema, und das wird auch in den zahlreichen Besprechungen in den Zeitungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das durchaus ein interessanter Aspekt ist, auch wenn ich eher das Gefühl habe, dass die bildende Kunst mehr den Film beeinflusst hat, weil viele der Motive, die es da schon dann in diesem 16, 17, 18, 19, 20er Jahr bei den Filmen gibt, speziell die expressionistischen Hände etc., sind ja in der Malerei schon, sagen wir, 10 Jahre vorher da. Mhm. Gehen vielleicht auch zurück auf diesen Riegelschen Aufsatz aus dem Jahr 1905 über die Hände als Gestaltungsmittel. Mhm. Aufsatz, den man übrigens lesen müsste. Was mir an der Ausstellung gefällt, ist, dass es doch, wenn man sich's richtig anschaut, beiträgt zu diesem Kudelmudel an Formulierungen oder Interpretationen des Begriffes Expressionismus. Mhm. Ich habe beim Thomas Zaunschirm einen lesenswerten Artikel in dem Katalog ja diese Kurzformulierung für den Expressionismus gelesen, die da sagt, war bis dorthin die Beschäftigung mit der sichtbaren Welt eine objektive, ist im Expressionismus die Beschäftigung eine subjektive. Mhm. Ganz interessant, also es geht nicht um die Wiedergabe der gesehenen Wirklichkeit, sondern es geht um die Wiedergabe der persönlich empfundenen Wirklichkeit. Mhm. Da passt natürlich viel drunter.
Aber das muss ich kurz einhaken. Du bist jetzt warst schon 1905, ich würde ganz gerne noch eine Generation davor gehen. Wenn der Emil Jakob Schindler als poetischer Realist die für ihn gesehene Landschaft mit seiner eigenen Empfindung aufladet.
Ist es auch subjektiv?
Ist es auch subjektiv.
Ja,
aber er bleibt noch an der Natur.
Aber mit objektiven Kriterien oder mit der Objektivität. Ich versuche die Landschaft wiederzugeben, wie sie ist, wie sie sichtbar ist.
Und die Natur ist das einzig gültige Vorbild.
In der Generation ist die Natur das Vorbild.
Genau. Ja, und ja. Im Expressionismus muss nicht mehr die Natur oder die Natürlichkeit oder die gesehene Wirklichkeit das Vorbild sein, sondern eine
Interpretation. Mhm. Also der von mir immer gern zitierte Satz von Cézanne, entlang der Wirklichkeit oder entlang der Natur, so ist es, entlang der Natur, sich ja so subjektiv dazu äußern. Das Umgestalten, das Hervorheben, das Zurückdrängen, das Verstärken und so weiter. Mhm. Das war es ja beim Ding. Was mich jetzt da zum Nachdenken gebracht hat, ist diese bisschen Vermanschkerung zwischen expressiven Inhalten, einer expressiven sichtbaren Erzählung und dem für mich landläufigen Begriff des Expressionismus als Stil. Mhm. Denn das jetzt hinzubekommen ist nicht so leicht.
Ja, wir werden uns bemühen.
Aber für mich wird hier ein bisschen durcheinander gebracht, das Abbild, das naturgetreue Abbild expressionistischer Handlungen, also wenn Schauspieler Gesten machen oder so irgendwas, auf der einen Seite. Und das wird für mich ein bisschen verwechselt mit dem Expressionismus als Stil der Malerei, der sich nicht mit der Wiedergabe expressionistischer Handlungen beschäftigt, sondern eine neue Formensprache entwickelt, die zur Ausdruckskunst, zur Subjektivierung und so weiter führt. Denn mir kann keiner erklären, was zum Beispiel an den Böckelbildern expressionistisch ist im Sinne eines Dr. Mabuse oder
Theatralik.
Theatralik ist es ja nicht. Ja. Ne? Die Böckelbilder sind nicht Theatralik, sondern beim klassischen malerischen Expressionismus geht es darum, dass Farbe und Form eine eigene Sprache entwickeln, die Dinge zum Ausdruck bringen, aber nicht etwas abbilden. Das, was man hier in der Ausstellung immer wieder sieht, ist das Abbild expressionistischer Handlungen. Also interessanterweise, je schwächer die Künstler sind, desto pathetischer sind sie. Mhm. Also die gekrümmten Hände sind beim Schiele was anderes oder beim Kokoschka, weil dort sind sie Beiwerk, zwar interessantes Beiwerk, als dann bei, ich sage jetzt keine Namen, aber andere Künstler, die halt sich damit begnügen, jetzt ein Abbild einer einer expressionistischen Tätigkeit oder ja, in Wirklichkeit hat es alles ein bisschen was mit, ich traue mir das jetzt kaum sagen, aber mit Schmieren Komödianten zu tun, nicht? Also so ein bisschen dieses übertriebene, pathetische, ja.
Naja, ich glaube, da gibt es natürlich die großen Genies, die voranschreiten und neue Systeme entwickeln, die dann wiederum dazu führen, dass diese Systeme ja auch befüllt werden müssen. Und dann kommen halt so, dann kommt die zweite, dritte Garde, die sich in diese Häuser hineinsetzt und das dann irgendwie befüllt.
Ja.
Also der Böckel, und wir haben das ja auch gestern besprochen, der Böckel braucht das Ganze drumherum nicht, weil da steht man dann vor einer Landschaft und es ist alles klar. Da stellen sich keine Fragen,
ja, auch,
warum und wieso.
Aber nicht nur der Böckel, es brauchen auch die Brückeleute und die blauen Reiterleute nicht diesen Pathos, den sichtbaren Pathos. Sie sind vielleicht imstande, Pathos als Gefühl beim Betrachter zu erzeugen, aber sie bilden ihn nicht ab. Etwas, was im Film durchaus gerechtfertigt ist, und wir haben uns ja auch ein paar Filme dort angesehen, beziehungsweise Ausschnitte, und das ist übrigens sehr lobenswert, weil diese Filme ja, man kommt ja sonst nicht in die Gelegenheit, dass man diese Dinge sieht, wo schon viele Veränderungen sind in Richtung Ausdruckskunst, die aber nichts mit der Malerei zu tun haben. Sie haben nur, die Malerei hat vielleicht manchmal Motive übernommen, aber der Pathos und der Expressionismus im Film hat mit dem Pathos, oder den es gar nicht gibt, oder dem Expressionismus in der Malerei, recht eigentlich nichts zu tun. Für mich. Erstens einmal ist alles viel früher, weil die ob die Fauvisten oder die Norddeutschen oder die Süddeutschen oder bei uns dann Kokoschka und dann nachfolgend die eben die Farbexpressionisten, sich eher nicht einmal motivisch mit dem auseinandersetzen, beziehungsweise auseinandersetzen, was die Filme anbieten, obwohl die Filme sich manchmal gewisser Lösungen bedienen. Ich sage jetzt noch einmal die Hände. Was zum Beispiel beim Film hochinteressant ist, und da gibt es dann parallel, oder sagen wir, gibt es dann, sind diese Raumsituationen. Also in den Filmen werden aus den Fugen geratene Räume gezeigt. Also so wie es expressionistische Räume sind. Ob das jetzt beim Wacker dann ein bisschen später ist oder bei anderen, beim Beckmann oder bei vielen Expressionisten am Ding, die aufgrund der Tatsache, dass sie Unsicherheit vermitteln wollen, also aus dem normalen, rektangulären, nachvollziehbaren Raum zersplitterte Geschichten machen. Das ist dann interessant, wenn im Film solche durch Kulissen, durch Kameraeinstellungen, auch durchs Licht, solche Räume quasi nachvollzogen werden.
Weil es den Ablauf gibt. Also ein Maler muss sich ja für eine Situation entscheiden.
Richtig.
Der Maler entscheidet sich für eine Situation und manchmal stellt man sich ja so dann die Frage, was war denn da knapp vorher oder knapp danach? Ja. Ja? Also mir geht es zumindest so, dass, also es ist nicht immer so, aber so dieser Moment, der wird halt irgendwie festgehalten. Und es gab ja, als das Bild bewegt wurde, also im 19. Jahrhundert mit der Erfindung der Fotografie, ja dann auch mit der Entwicklung dieser neuen Objektive, die Schnappschüsse, kürzere Belichtungszeiten ermöglichen, diese berühmten, das galoppierende Pferd, das dann, also ich glaube, diese Faszination, dieses in Bewegung bringen eines Bildes, das muss ja einen Maler schon auch beschäftigt haben. Ja, da war plötzlich eine komplett, durch den Film ist eine komplett neue Welt aufgegangen.
Ja. Na, ich glaube schon sogar vorher, wenn du denkst an den Romanko, bei dem es sehr viele Bilder gibt, wo er wirklich einen Sekundenbruchteil abbilden möchte. Den Degetov mit der explodierenden Granate oder der elegante Herr, der sich eine Zigarette entzündet.
Am Streichholz.
Oder wenn jemand zu einer Traube greift, eine der Frauen vom Ding,
also Seifenblasen.
Seifenblasen, ganz richtig, auch Romanko. Also dieses Bemühen das Festhalten der Sekunde ist ja auch ein Bemühen um die Zeit.
Ja.
Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja auch ein Bemühen um die Zeit, diese Abfolge. Aber, aber das sind durchaus Dinge, die im Film verstehbar sind, die vielleicht im Theater verstehbar sind, die aber in der Malerei außer gewissen motivischen Zitaten keinen Rückhalt finden. Mhm. Nämlich die, jetzt sage ich mal, die gute, ernsthafte Malerei, diese sehr pathetische, händekrümmende, augenrollende Malerei, die es auch gibt, die da bei dieser Ausstellung jetzt für mich auch ein bisschen, zu viel Raum findet, manchmal neben den wirklich bedeutenden Bildern, die dann im Hintergrund sind, da stimmt was nicht zusammen. Nicht? Ja. Aber vielleicht ist es zur Klärung, absichtlich zur Klärung, so präsentiert, dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen.
Ich meine, ich weiß genau, was du sagen möchtest, weil ich habe dich ja auch gestern beobachtet, was ja grundsätzlich interessant ist, die Menschen zu beobachten im Museum. Und wir haben auch mit etlichen Leuten gesprochen, die waren alle ziemlich begeistert von dieser Lebhaftigkeit. Und eben, da geht es jetzt nicht nur um die Bilder an der Wand, sondern da wird auseinandergesetzt, wie man diese Genres, also genreübergreifend, da Parallelen ziehen kann.
Ja.
Und du stehst natürlich dann vor einem, vor einem Böckel oder vor einem Wacker,
ja,
und bist begeistert von diesem Bild. Und wenn es jetzt nur um die Qualität der Bilder geht, natürlich ist der Schwarzwaldeck eine andere Kategorie als der Oppenheimer.
Mhm.
Ich meine, da müssen wir nicht wegdiskutieren. Also tut mir jetzt leid, wenn jemand ein großer Schwarzwaldeck-Fan ist. Aber dass da Platz geschaffen wird, auch einmal die, ich sage jetzt mal, kleineren Talente zu zeigen und vielleicht auch deren Triebfeder auch sichtbar zu machen.
Naja, sie wollen in einer Zeit, die um diesen Ausdruck bemüht ist, sie wollen in einer Zeit, die sagt, das war jetzt nicht alles so normal und so, sondern es ist halt ekstatischer oder beeindruckender oder was immer, natürlich unter Anführungszeichen mitspielen. Aber ich möchte es noch einmal formulieren, wenn ich in der, auch wenn das jetzt blöd klingt, in der großen Kunst, in der bedeutenden Kunst, ist ja eine eigene Sprache. Und da wird mit dieser neu gefundenen eigenen Sprache, werden Themen wie Gefühlswelt, Angst, Verzweiflung, alles Mögliche abgehandelt. Es reicht aber nicht, wenn Fotos oder Schauspieler imitiert werden, einfach abgebildet werden, weil dann brauche ich die Malerei nicht, dann habe ich ja die Fotos. Nicht? Ich habe bei vielen, so sehr der Film ein eigenes Mittel ist, auch wenn das die Frühformen natürlich ein bisschen oft übertrieben erscheinen und so weiter, so sehr ist es, den Film dann quasi umzusetzen in Malerei, eine Banalität. Also wenn dann die gleichen gekrümmten Hände in den Himmel gereckten Hände auf einem Bild auftauchen, auf einem gemalten Bild, dann sage ich, Thema verfehlt. Mhm. Weil der muss dieses Gefühl, das im Film oder im Foto evoziert werden, in einer eigenen Sprache, der Sprache der Malerei, zum Ausdruck bringen. Wenn das nicht der Fall ist, darum sage ich ja, die kleineren Geister begnügen sich damit oder die kleineren Talente begnügen sich damit. Ich werde jetzt ja keine Namen nennen.
Aber es ist jetzt, weil ich jetzt ein bisschen Kram in meinem Hirn. Wir haben vor ein paar Jahren über eine Ausstellung gesprochen in der Albertina, Xenia Hausner.
Ja.
Und ich kann mich da erinnern an diese großformatigen Bilder von Menschen, die auf Eisenbahnzügen, aus Eisenbahnzügen schauen, klettern. Das war so, glaube ich, im Flüchtlingsthematik.
Nacheilen, ja.
Dramatik, aber wo man irgendwie auch diese Dramatik nicht, wenn die Malerei eine Geschichte erzählt, wenn zu den Bildern auch diese Geschichte erzählt wird, muss für dich ein Bild funktionieren ohne Erklärung, ohne diesen Unterbau? Ist das dann die wahre Qualität, die reine, wenn es nur um die Malerei geht, gar nicht so um die, und ich meine, wir drehen manchmal Bilder um, damit wir das Motiv nicht sehen, damit wir auf die nämlich reine Malerei schauen.
Ja, ja. Ja. Ja, also das kommt natürlich auf die Zeit an. Das Erzählerische in Bildern ist immer auch wichtig oder kann immer auch wichtig sein, wenn es angelegt ist. Es braucht aber die spezielle, dazu entwickelte Sprache, die Grammatik, sage ich jetzt einmal. Und die Orthographie und Grammatik, die braucht es. Und wenn bei gewissen pathetischen, sogenannten expressionistischen Bildern die Orthographie und Grammatik jetzt nicht die der Malerei ist, sondern die des Fotos oder des Films, also die Gestik zum Beispiel oder das Licht, die spezielle
Form. Aber das gibt es in der Malerei auch.
Ja, aber da ist es, das gibt
Caravaggio.
Schon. Ja, aber
da gab es noch keinen Film.
Aber erstens gab es keinen Film und zweitens einmal sind das aus der Malerei entwickelte vorbildlose, aus dem Genie entwickelte vorbildlose Lösungen. Diese Übernahme fremder Kategorien in die Malerei, das ist das, was mich ein bisschen stört. Ne? Weil natürlich, wenn der Schiele eine Prozession macht und alt und jung, und dann sind das aus der Malerei entwickelte, völlig dann unter Umständen ja auch weiterwirkende. Das ist schon richtig. Es ist ja interessant, dass, wenn man es genau anschaut, dass vieles, was im Film passiert, vorher irgendwie, zumindest zitatweise, schon auf Bildern passiert ist. Mhm. Wir nehmen noch einmal die Hände. Ne? Mhm. Oder die Raumveränderungen, die Zersplitterungen, die Aufsplitterungen des Raumes. Mhm. Dass plötzlich ein Interieur jetzt nicht mehr lesbar ist, sondern in viele Farbflächen aufgespalten ist. Und wenn die das dann im Film versuchen nachzumachen, ist es ja auch ein bisschen ein Stehlen im anderen Fachgebiet. Und wenn dann eine Ausstellung, die ja doch eine Bilderausstellung ist, und jetzt haben wir wieder bei der Ausstellung Experiment Expressionismus, da keine Trennlinie schafft oder sagt, weil da hängen jetzt die tollen Kirchner und Heckel und Kokoschka und was immer nebeneinander, neben die sich um ganz andere Lösungen bemühen in diesen expressionistischen Ambitionen. Mit Bildern, die sagen, ich bin auch Expressionist, und dann die Augen rollt, nicht? Eine augenrollende Schauspielerin zeigt. Das mag ganz nett formuliert sein oder komponiert oder auch gemalt sein, aber das hat nur mit Abklatsch zu tun.
Tut aber eigentlich dann diesen Bildern keinen Gefallen, oder? Ich meine, es ist, also wenn man das jetzt, also ich habe hier auch stehen einen Satz, dass es eigentlich mehr ist als eine Bilderausstellung.
Ja, ich glaube, die Ausstellung selber versucht ja diese Ungenauigkeit, die bisher geherrscht hat, ein bisschen offen zu legen. Ne? Also die Tatsache, dass das so nebeneinander gezeigt wird, öffnet ja dem Betrachter die Augen.
Ja.
Nicht?
Ich meine, wir sind ein bisschen irritiert. Ich meine, wir haben natürlich ein engmaschiges Netz an
Qualitätskriterien. Ja, es ist halt, wie bei vielen diesen Dingen, wird dann halt alles, was ein bisschen expressionistisch ausschaut, auch dazu gehängt, was man gerade da findet oder dort findet. Manches hat für mich jetzt nicht einen logischen Zusammenhang, außerdem, dass es in der Zeit passiert ist und jetzt nicht nach dem Musterbuch gemalt wurde. Ne? Es wird halt ein bisschen unsauber auch Vergleiche angestellt. Denn zum Beispiel der Böckel wird nicht wirklich erklärt, warum der Böckel so ein bedeutender Maler ist. Nicht nur, weil er da jetzt der Großvater auch der Direktorin des Museums ist, sondern der ist wirklich ein bedeutender Maler. Und der mit seinem Farbexpressionismus auch wieder so eine... Es gibt da übrigens im Katalog einen ganz einen vernünftigen Aufsatz vom Thomas Zaunschirm, der die verschiedenen Expressionismus-Begriffe ein bisschen auseinander zu dröseln versucht. Aber natürlich auch hier scheitert, weil über den Farbexpressionismus mit einem Satz der Versuch, über die Farbe und nicht mehr über die Linie Dinge zum Ausdruck zu bringen. Nicht im Abbild, sondern in der Neugestaltung mit Hilfe der Farbe. Diese großartige Familie im Waldrand von Böckl im Leopold-Museum zum Beispiel.
Und, also, der Böckel experimentiert ja nicht. würde ich mal sagen. Für mich ist, wenn wir uns hier jetzt einen rauspicken würden,
ja,
und da sind wir uns einig, der Böckl verdient jede museale Würdigung.
Ja.
Aber in dieser Ausstellung macht es eigentlich nicht viel Sinn. Also wenn man nicht diese Trennlinie, ja, aber ich meine, da leisten wir jetzt einen Beitrag vielleicht dazu, sich das dahingehend auch nochmal genau anzuschauen.
Wir können
versinken und wir verzücken. Wir stehen dann davor und rollen die Augen.
Nein, du musst dir vorstellen, Böckl, diese Sommerabend am Klopainersee mit diesem liegenden Akt, der schwer lesbar ist, aber dann doch wieder wunderbar lesbar ist, und dann diese Kinovorführungen. Mhm. Was hat das mit dem Cagliari zu tun? Mhm. Oder was hat das mit dem Dr. Mabuse oder mit den Filmen dieser Zeit zu tun? Gar nichts. Mhm. Absolut gar nichts. Mhm. Und beides wird jetzt unter Expressionismus zusammengefasst.
Ja, aber ich glaube, dass der Expressionismus ja dann doch ein relativ weites...
Ja, ist ja eine Haltung, nicht? Es ist, Expressionismus heißt, um jetzt bei dem Zaunschirmchen, die Subjektivierung der sichtbaren Welt oder die Subjektivierung der Empfindungen, dessen, was man sieht, dessen, was man, aller der Eindrücke. Mhm. Und das ist durchaus verstehbar, dass auf ein Jahrhundert wie das 19. Jahrhundert, das zuerst einmal versucht hat, die Aufklärung zu verarbeiten, dann selber zu systematisieren und Ordnungen herzustellen, Gesetzmäßigkeiten herzustellen, dass plötzlich eine Generation kommt und sagt, ich pfeife auf das, das ist jetzt, wir zertrümmern das. Es ist ein Tabubruch, es ist ein Zertrümmern, es ist ein Widerstand gegen die gerade geschaffene Ordnung. Mhm. Das ist schon in Ordnung. Und als Haltung, ich meine, ob das jetzt im Theater ist, ob das in der Literatur ist, im Sinne von in der Lyrik ist, ob das in der Architektur ist, überall wird versucht auszubrechen. Mhm. Das ist ja schon okay. Wird auch schön dokumentiert in dem. Aber dieses dann doch ein bisschen vermanschen, weil die Hauptidee ist natürlich, die Wechselwirkung zwischen Malerei und Film zu zeigen, wobei die Wechselwirkung eher ist eine einseitige von der Malerei in Richtung Film, und dann wird es wiederverwendet, aber eben von den, jetzt sage ich mal, kleineren Talenten. So ist es.
Aber nochmal, ich glaube, es ist mehr als eine Bilderausstellung, es, glaube ich, das ist ja auch das Ansinnen des Museums, hier ein bisschen neue Räume zu entwickeln, aufzumachen. Auch fürs Publikum. Ich meine, wenn man da Agnes Huslein eine Qualität zurechnen kann oder würde, dann wäre es auch nah am Publikum zu sein, zu verstehen, was die Leute interessiert. Mhm. Und das noch einmal, also ich glaube, dass also in einem Bundesmuseum würde so eine Ausstellung anders ausschauen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen hölzerner oder vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher oder noch einmal altbackener, das ist schon ziemlich mutig,
zu zeigen. Erstens einmal das Gesamtheitliche ist schön, weil alles, was man mit Augen erfassen kann, eigentlich eine Berechtigung hat. Mhm. Man kann ja sagen, das spielt jetzt alles zusammen, und es sind natürlich viele Erscheinungen, die uns besonders beeindrucken, die dann aber nicht unter einem Hut zu bringen sind oder nur mit Gewalt unter einem Hut zu bringen sind. Natürlich gibt es wunderbare Parallelen. Ich erinnere mich an diesen Chagall'schen Brautpaar im Himmel, so ein Bild. Und das ist,
ist das Bild, das neben dem Thermostat hängt?
Das ist... Nein, das war... Da gibt es manchmal Bilder, ja. Das Aufhänger, da können wir eigentlich... Aber da gibt es eine Traumsequenz einer Seele vom berühmten Regisseur Pabst, ein Foto, das also wie ausgerissen, wie eine Chagall-Kopie ist. Nicht? Und die haben miteinander gar nichts zu tun gehabt. Nicht? Also es gibt schon gestalterische Parallelen, die sehr stark und sehr überzeugend sind. Und dass man dem Film, der ja eine viel größere Kraft hat im großen, weiten Publikum als die Malerei, dass man das einmal aufzeigt, finde ich auch in Ordnung. Mhm.
Die Filme, die gezeigt werden in so Sonderräumen, sind ja Stummfilme.
Ja, ist klar.
Die wurden ja dann oft begleitet mit Live-Musik.
Ja.
In dem Fall ist es einfach stumm. Ich glaube, das ist aber auch durchaus auch so gewollt, damit man eben nicht abgelenkt wird von der Musik. Weil die Musik ist ja auch ein Stimmungsträger, ja, nicht Dramatik. Ja, so. Also, dass man sich vielleicht besser konzentrieren kann, jetzt nur auf diese formalen Geschichten.
Ja, man versteht dann auch dieses besondere Grimassieren, nicht? Weil es muss ja ohne das Wort was erzählt werden. Das ist, was ich zuerst ein bisschen gesagt habe, mit der, was natürlich auch stimmt, man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen Schmiere, nicht? Aber wenn man dann sieht, dass da Leute wie der Werner Krauss mitgemacht haben oder also wirklich bedeutende Schauspieler, späterhin bedeutende Schauspieler.
Es war ein neues Medium, da waren alle interessiert.
Absolut, absolut. Alle interessiert und es waren dann auch Lösungen, die formal interessant sind. Nur man hat so das Gefühl, die Filmarchitekten haben Lösungen dann übernommen, die es in der Malerei schon gegeben hat. Mhm. Nicht? Und nicht umgekehrt, das muss man sagen. Also vielleicht gibt es das eine oder andere Mal, aber was weiß ich, wenn man, da gibt es das vom Kabinett des Dr. Caligari. Ein Plakat aus dem Jahr 1920 mit einer liegenden Frau in Gelb und ein auf sie zugreifender, sie ist, glaube ich, die Lilda Gover spielt das und so weiter. Das ist ohne Kopien 1905
nicht möglich.
Kaum vorstellbar. Ja. Nicht? Und da werden die Plakate so gedruckt und dann werden auch, die Leute haben ja die Dinge gesehen, dann werden auch die Filmsets so gemacht, weil natürlich war das im Fünferjahr, wenn der Kubin das gemacht hat, nur für ein kleinstes Publikum, nicht? Aber die Dinge wurden verbreitet und wurden dann, haben den
und haben wiederum dann die nächste Welle von Künstlern
richtig, inspiriert. Genau. Und was weiß ich, Nosferatu, es gab ja so eine ganze Reihe von Filmen, die das auch große Publikumserfolge waren.
Ja. Na, würdest du sagen, ist es eine Ausstellung für ein Fachpublikum oder eher für ein
Naja, schau, Fachpublikum.
Mengen, Massenpublikum.
Ich glaube, Ausstellungen sollten immer für ein großes Publikum sein. Ja. Und wenn sie, sagen wir, ein bisschen populistischer sind, wie ich das jetzt hier ein bisschen so formuliert würde, dann im guten Sinne populistisch, dann wird sich der ein Fachmann ist, auch herauspicken, das, was er sieht. Der wird sich vor Bild hinstellen, wenn es ihm gefällt und ist hingerissen, nicht? Es ist eine Ausstellung, die dem Publikum oder den Besuchern was bringt, glaube ich.
Ja.
Also Schönheit, Spannung, Seltsamkeiten, die Beziehung zum Film, Ausdruckssprachen, also auch eine Geschichte unserer Ausdrucksmöglichkeiten des 20. Jahrhunderts, die da alle sich entwickelt haben. Mhm. Also ich sage...
Da kann man was mitnehmen.
Und ja, absolut.
Ich habe dich zwar gestern gefragt, weil ich hab mir ein Eintrittsticket gekauft für 16 Euro. Ich habe dich dann gefragt, ist es das wert? Du hast gesagt, ja, 12 hätte es auch getan. Aber vielleicht, wenn ich mit Ermäßigung kriegt man es wahrscheinlich um 12 Euro. Ja.
Also, und ich glaube, dass die Kinder, die dort alle sind, kaum was zahlen.
Nein, sicherlich nicht.
Und wir haben in diesen...
Mehrere Schulklassen.
Drei oder vier Klassen gesehen, die da am Boden gesessen sind und sich mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Also da ist schon einiges unterwegs.
Ja. Nein, das ist auch gut. Und ich gehe immer wieder gern. Es ist ja auch wie sich dieses Museum oder dieser Innenraum ja auch dann verändert. Es ist jetzt doch, sind doch ziemlich massive Einbauten.
Ja.
Du hast vorher darüber gesprochen, dass man natürlich, es hängt ein bisschen viel, es ist halt auch nicht groß.
Ja.
Muss man auch sagen.
Ja.
Und da muss man schon sagen, also so ein Thema, Experiment, Expressionismus, das hätte schon den einen oder anderen Stock noch
gebraucht,
ja, ja, ein paar hundert Quadratmeter Ausstellungsflächen noch vertragen. Ja. Aber immerhin, ich glaube, das war dann auch, also wir haben ja, natürlich gibt es Abwesende, ja. Also da gibt es natürlich ein paar Maler, die einem sofort irgendwie einfallen. Aber wir haben auch jetzt zum Beispiel gesprochen im Vorfeld über einen Josef Dubrowski.
Ja.
Ist ja eigentlich auch ein Farbexpressionist. Wahrscheinlich hätte er...
Der hätte die Landschaft als Ergebnis von Empfindung und über die Farbe natürlich wunderbar dokumentieren können. aber das haben, das wurde da nicht so zum Ausdruck gebracht. Es gibt, ich möchte zum Beispiel auf ein spezielles Bild hinweisen, das ja ganz originell ist, von der Lilli Steiner, und zwar die Lilian Gärtner aus dem Jahr 1927. Ein Bild, das von vielen Journalisten auch verwendet worden ist, um dann ihre Beiträge in den Zeitungen damit zu garnieren. Eine Frau, die da mit großem Gesicht, erschrockenen Augen und überkreuzten Händen, wo also der Armen, wo die Hände auch so expressiv gehalten werden, ausdrucksstark versucht. Ein Bild, das genau das ist, was ich zuerst gesagt habe. Ein interessantes, charmantes, ganz gut gemaltes Bild, das aber jetzt Expressionismus übers Motiv zeigt und nicht über die Malerei. Mhm. Und da gibt es halt viele, viele Beispiele, die, wenn ich im Katalog weiterplattel und dann an Jawlensky sehe oder an Max Bechstein, wo so auch Figuren drauf sind, dann denke ich mir, da geht es um, das ist wirklich was Neues. Mhm. Da wird wirklich über die Farbe, über die Form, über die Reduktion versucht, ähnliche Gefühle zu erzeugen. Wenn ich dann wieder weiter bin beim Robert Kloss, ein Bild, das der Sammlung der Österreichischen Nationalbank gehört, wo es also auch eher darum geht, jemanden in expressivem, jetzt sage ich mal, Getue abzubilden.
Exaltiert. Und es gibt viel, also ich sage jetzt ganz interessant, ich meine, da machen wir jetzt wahrscheinlich noch, können wir jetzt unzählige Kapitel noch aufmachen, weil es gibt ja vor dem Expressionismus schon Malerei, die auf diesen Expressionismus hinarbeitet. Und es gibt expressionistische Malerei, die man dann als Proto-Expressionismus bezeichnen muss, ob das der Liebermann ist oder die Wiesinger Florian.
Mhm. Ja, das beginnt schon beim El Greco. Ja,
die sich halt über die, die sich halt nicht von der Natur lösen konnten als Vorbild.
Ja.
Aber was du angesprochen hast, da jetzt drinnen, das Bild von der Lilli Steiner, hat malerisch nichts Expressives. Das meinst du, es geht nur übers Motiv.
So ist es. Genau, das ist der Punkt. Ja. Ja, das ist der Punkt.
Und beides hat dann seinen Platz in diesem großen Teich Expressionismus.
Ja, ja. Wurzeln, wo du gesprochen hast, es gibt natürlich in der gesamten Geschichte der Malerei immer expressionistische Tendenzen, keine Frage. Ob das, also Wilhelm Busch zum Beispiel als Maler, nicht? Ist ja ganz wurscht. Aber dass zum Beispiel kein Romako in der Ausstellung als Proto-Expressionist ist, ist für mich ein bisschen ein Manko. Mhm. Also der hat es ja besonders gut erkannt, der Kokoschka, dass der Romako der Einzige ist, der für ihn wirklich ein Bindeglied herstellt. Nicht? Mhm. In seinen frühen Porträts oder in diesen historistischen Geschichten dann aus den späten Jahren ist er ja wirklich ein Expressionist. Aber natürlich, wenn man nachdenkt, könnte jeder von uns drei Maler hineinreklamieren.
Ach, und das wäre immer gescheiter.
Immer gescheiter, genau. Hätte man selber kuratieren, macht man genauso die Fehler. Ne?
Mm-hmm. Yeah.
Oder sagen wir, würden andere kommen und mit Recht sagen, das oder das fehlt. Insgesamt halt eine vielleicht auch deshalb eine interessante Ausstellung, weil sie uns eine Zeit bringt, die sagen wir, nicht die Geburtsstunde, sondern die Kinderstube des 20. Jahrhunderts war. Mm-hmm. Und die auch dafür verantwortlich war, dass das große Geste und großes Drama und große Schauspielerei ja dann Einfluss nehmen konnte in der Politik, mit der Expressionismus als
Propaganda.
In der Propaganda. Also nicht umsonst fangen Anfang der 30er Jahre dann die von mit Mitteln des sogenannten, mit den Filmen und den expressionistischen Mitteln, die Propagandamaschinerien der nicht-demokratischen Staaten an, ob das jetzt in Russland ist oder in Deutschland oder in Italien. Also daher ist die Kinderstube dieser Form der optischen Beeinflussung zu zeigen, durchaus ein weiterer Punkt zu zeigen, zu sagen, warum man sich die Ausstellung anschauen soll. Ne?
Also auf jeden Fall anschauen, wachsam bleiben, weil ich glaube, heute gibt es ja wieder Tendenzen, wo Mittel eingesetzt werden, um die Leute zu beeinflussen. Das ist ja auch nichts Neues.
Ja.
Und Ich glaube, man kann da schon einiges mitnehmen. Und,
ja.
Und wie ich habe ja eingangs gesagt, man kann die Leute anschauen, wie sie durch eine Ausstellung gehen. Ich glaube, es
und erfreut ist haben,
ne? Erfreut haben. Ja, und ja. Ich glaube, man kann, also wenn jemand ein reiner Malereiliebhaber ist, wird er sich dort 7 Bilder rauspicken.
Oder 17.
Oder 17, ja. Wo er wirklich eine große Freude hat. Und da kann man dann wunderbar darüber sprechen. Und für alle anderen ist es einfach ein interessant gewebtes Netz an Assoziationen, Parallelen, ja. Analogien.
Ja.
Und es ist immer wieder so, aha.
Genau. Und vielleicht einen Satz noch, was man wirklich lernen sollte, ist, dass in der Malerei die Dinge nur mit Mitteln der Malerei erzählt werden. Und nicht mit Mitteln aus anderen, nämlich in der bedeutenden Malerei, mit Mitteln aus anderen möglicherweise Betätigungen oder Kunstbetätigungen. Das ist also ganz, ganz wichtig ist, dass der Expressionismus als Bild in der bildenden Kunst neue Möglichkeiten findet, Dinge zum Ausdruck zu bringen, und dass der Film eigene neue Möglichkeiten findet, Dinge zum Ausdruck zu bringen, und dass sie einander
befruchten.
Naja, also ich weiß nicht, ob die Malerei von den Filmen beeinflusst worden ist. Es gibt schon so futuristische Geschichten vielleicht auch, aber man sollte immer auf die Trennungslinie schauen. Dass es nicht so, dass man nicht so unsauber formuliert.
Das wäre interessant. Ich meine, natürlich hat der Maler ja dann auch einen Fernseher daheim, nicht? Und schaut sich das an.
Ja, aber wenn er es kopiert, was er sieht, einfach, dann ist es, jetzt sage ich mal, lang nicht so interessant, als wenn er durch den Fernseher was lernt, in sich verarbeitet. Schaut, der Böckel hat, wenn wir bei Böckel sind, Böckel hat immer geredet, Kunst ist Verwandlung dessen, der Eindrücke, die er sieht. Und natürlich, wenn ein Maler in so einen Film geht vom Lang oder einer dieser frühen Dinge, dann kommt er mit Eindrücken nach Hause. Wenn er aber jetzt das, was er dort gesehen hat, abmalt, mehr oder weniger, dann kann er daheim bleiben. Ne? Aber wenn, wenn er die Dinge, die er spürt, dann in sich verarbeitet und dann mit seinem Vokabular, mit seinen Möglichkeiten zum Ausdruck bringt, das oft eine ganz große Veränderung ist, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, und dazu trägt vielleicht die Ausstellung und der Katalog, der übrigens sehr umfangreich ist und schön, durchaus bei.
Gut. Das war's, oder?
Das war's. Also die Ausstellung ist sehr lang. Glaube ich, geht bis nächstes Jahr.
Wirklich?
Ja, ich glaube, dass ich da...
An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Leihgeber. Das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, so Ausstellungen werden dann bestückt durch die eigenen Bestände. Also es ist vieles aus dem Bestand der Horten-Sammlung. Aber das Belvedere, das Leopold-Museum, Leihgabe.
Museum Ordner.
Ja. Also da muss man dann schon über einen längeren Zeitraum sich trennen von den schönen Bildern.
Ja.
Aber man hat die Möglichkeit...
Nein, falsch, ich habe einen Fehler gemacht. Sie geht vom 11. April bis 31. August 2025.
Aber immerhin, noch bis zum Sommer, also ein schönes Sommerprogramm. Und wir werden uns wiedersehen.
Ja.
Ich weiß nicht, nach wie vor haben wir den Leonardo und den Dürer, ein bisschen das schieben wir vor uns her.
Ja.
Aber ich hätte schon irgendwie Lust drauf.
Ja.
Schauen wir mal.
Okay.
Danke für heute, danke.
Alles Gute.
Ja, zum Glück haben wir ganz zum Schluss des Gespräches auch noch das Ende der Ausstellung avisiert. Also es wird Ende des Sommers zu Ende gehen. Also genug Zeit noch, um sich diese Ausstellung anzuschauen. An dieser Stelle noch einmal die Aufforderung, dorthin zu gehen. Es ist spannend. Man kann es gut kombinieren mit einem der umliegenden Museen. Und es ist wirklich interessant, für mich zu sehen, wie so dieser kuratorische Ansatz in einem Privatmuseum ein anderer ist als in einem Bundesmuseum. Es ist erfrischend und es ist definitiv einen Besuch wert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem lieben Vater für das Gespräch, einmal mehr freudvoll und für mich lehrreich. Ich danke Matthias Jakisic für die Produktion der Folge und Sarah Scherer für ihre wunderbare Stimme. Die Ankündigung, dass wir uns jetzt tatsächlich nochmal mit dem Leonardo und dem Dürer beschäftigen, ist natürlich, das bleibt aufrecht. Und ich hoffe, dass wir das vor dem Sommer noch irgendwie hinbekommen. Sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen. Alles Gute bis dahin. Ciao.